Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen hier bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Rechtsextreme wollen die Demokratie und die freiheitliche Ordnung angreifen. Dazu setzen sie aber nicht unbedingt Gewalt ein. Manche reden einfach und schreiben, ganz öffentlich und nicht im Geheimen.
Die Protagonisten der neuen Rechten äußern sich in öffentlich zugänglichen Blogs. Sie gründen eigene Verlage und geben Zeitschriften heraus, betreiben Bibliotheken und halten Seminare ab. Man kann das alles nachlesen. Mein Anliegen ist es also, das Augenmerk auf jene rechtsextremen Intellektuelle zu lenken, die den Umsturz des demokratischen Verfassungsstaates betreiben. Sie sind nicht gewaltbereit wie Neonazis, aber deshalb nicht weniger gefährlich. Sie wählen nur eben andere Mittel der Auseinandersetzung. Sie greifen nicht zu Brandbeschleunigern, sondern schreiben Bücher, verfassen Aufrufe, betreiben Schulungen und nutzen Social Media.
Um diese Intellektuellen, die Intellektuellen der neuen Rechten, um die geht es heute bei uns im Hörsaal. Unser Redner ist Markus Rieger-Ladig. Er ist Erziehungswissenschaftler und er beschäftigt sich aus dieser Perspektive mit dem Thema Rechtsextremismus. Was er für seinen Vortrag, den ihr gleich hört, gemacht hat, ist zunächst ziemlich einfach. Er hat nämlich gelesen, und zwar sehr sorgfältig hat er das gelesen, was die neuen Rechten schreiben und veröffentlichen. In seinem Vortrag ordnet er es dann für uns ein. Und so entsteht ein detailliertes Bild der Ideologie der neuen Rechten, was ihre Ziele sind und wie sie versuchen, diese Ziele zu erreichen. Markus Rieger-Ladig hat seinen Vortrag am 8. Januar 2025 in Tübingen gehalten und er hat den Titel »Das autoritäre Weltbild der neuen Rechten – bildungstheoretische Beobachtungen«.
Im Oktober 2023 erschien in der Zeitschrift Sezession ein Artikel mit dem Titel Alltagsverstand und gesunder Menschenverstand. Benedikt Kaiser, der Verfasser, beschließt seinen Text wie folgt. Eine jene Ideologie, ob regierungskonform oder nonkonform, muss mit dem arbeiten, was sie vorfindet. Das ist der Alltagsverstand der vielen und der gesunde Menschenverstand der wenigen. Um ins Gespräch mit den vielen zu kommen, müssen wir wissen, wie dasjenige beschaffen ist, an das eine Theorie oder Ideologie überhaupt erst anknüpfen kann. Und das ist der Alltagsverstand der Landsleute. Netflix und Prime, Spotify und Apple Music, Sportshow und Festivals und so weiter sind heute wirkmächtigste Vermittler von Positionen und Begriffen, ohne dass dies immer auf den ersten Blick sichtbar ist. Just darin liegt ihre epochale Wirksamkeit. Im steten, tiefen, nachhaltigen Einsickern in den Alltagsverstand. Am Anfang jedweder Meta- und realpolitischen Arbeit sollte diese Erkenntnis stehen. Soweit Kaiser. 6 Jahre zuvor hatte Götz Kubitschek, und von dem wird noch häufiger die Rede sein, an gleicher Stelle, also ebenfalls in der Sezession, den Essay Selbstverharmlosung veröffentlicht. Hier heißt es, mit Blick auf die bürgerlichen Parteien, die sich davor scheuten, den Ernst der Lage zu erkennen, Zitat, die Verhinderungsstrategien aber beweisen viel, vor allem die Angst davor, dass aus einer eingespielten Harmlosigkeit plötzlich etwas Ernstes würde. Und dieser Ernst ist zunächst nichts anderes als die Eroberung des vorpolitischen Raumes zum einen und der parlamentarischen Verfügungsräume zum anderen. Dies ist tatsächlich ein strategischer Vorgang, eine Frage der Durchsetzungskraft, der Macht, eine Ausweitung der sprachlichen, finanziellen und strukturellen Kampfzone. Und daher ist auch das militärische Vokabular angemessen. Ende des Zitats. Das ist der Sound der neuen Rechten. So klingt es, wenn jene das Wort ergreifen, die sich für die Avantgarde des Rechtsextremismus halten, für die Speerspitze der Bewegung. Benedikt Kaiser und Götz Kubitschek sind prominente Vertreter der neuen Rechten. Sie zählen zu den einflussreichsten Akteuren eines informellen Netzwerkes, das einer breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist, das auch keine Mitgliedsausweise ausstellt, das aber gleichwohl höchst erfolgreich daran arbeitet, politische Diskurse zu verschieben. Die neue Rechte bekämpft die Grundlage dessen, was wir die FDGO nennen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, und sie tut dies auf systematische Weise. Die selbsternannten Kämpfer, die mit einem elitären Habitus auftreten, tun dies nicht heimlich. Die Protagonisten der neuen Rechten äußern sich in öffentlich zugänglichen Blogs. Sie gründen eigene Verlage und geben Zeitschriften heraus, betreiben Bibliotheken und halten Seminare ab. Nichts von dem, was ich heute Abend vorstelle, verlangt besondere Fähigkeiten der Recherche. Ich bin Erziehungswissenschaftler, kein Investigativjournalist. Man kann das alles nachlesen. Und genau das tue ich seit einigen Jahren. Aber nun in Vorbereitung dieses Vortrags habe ich es gründlicher und systematischer betrieben. Ich werde Sie, kleine Triggerwarnung, heute Abend mit O-Tönen konfrontieren. Nicht nur von Vertreterinnen der neuen Rechten, sondern auch von jenen Autoren, auf die Sie sich häufig beziehen. Ich tue das aus einem einfachen Grund. Wir müssen die politischen Kontexte kennen, die ideologischen Traditionen studieren, die Referenzautoren lesen, um die Strategien derer zu verstehen, die dem Liberalismus, dem Pluralismus und dem Parlamentarismus, also der Demokratie westlicher Prägung, aber auch sämtlichen emanzipatorischen Bewegungen, den Kampf angesagt haben. Es wäre fatal, diese Bedrohung zu unterschätzen, und es wäre unverzeihlich, nicht alle Anstrengungen zu unternehmen, um das zu verteidigen, was wir für verteidigungswert halten. Das ist eine politische Kultur, die von der Gleichwertigkeit aller ausgeht, die sich für die umfassende Demokratisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse einsetzt, für Partizipation und Teilhabe und die deshalb allen Praktiken der Herabwürdigung, Beschämung, Diskriminierung und Ausgrenzung entschlossen entgegentritt. Ich hoffe also, mit meinem Vortrag etwas zur Aufklärung beizutragen. Zur Aufklärung über jene Feinde der Demokratie, denen jedes Mittel recht ist, einen zivilisierten, von gegenseitigem Respekt geprägten Umgang zu verhindern und die Institutionen des Rechtsstaates, die das garantieren sollen, zu delegitimieren, um sie schließlich zerschlagen zu können. Denn darum geht es. Dabei wird sich rasch zeigen, dass die sogenannte neue Rechte so neu nicht ist, wie sie gerne von sich behauptet. Mein Anliegen ist es also, das Augenmerk auf jene rechtsextremen Intellektuelle zu lenken, die den Umsturz des demokratischen Verfassungsstaates betreiben. Sie sind nicht gewaltbereit wie Neonazis, aber deshalb nicht weniger gefährlich. Sie wählen nur eben andere Mittel der Auseinandersetzung. Sie greifen nicht zu Brandbeschleunigern, sondern schreiben Bücher, verfassen Aufrufe, betreiben Schulungen und nutzen Social Media. Sie besetzen Begriffe und prägen Narrative, die eine nicht minder zerstörerische Wirkung haben können. Hierfür will ich sensibilisieren heute Abend. Zu diesem Zweck stelle ich Ihnen einflussreiche Akteure, zentrale Theoreme und Strategien vor, die hier zum Einsatz kommen. Bevor ich zum Programm meines Vortrags komme, noch eine kleine Vorbemerkung. Ideologien der Ungleichwertigkeit wie Rassismus und Sexismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit sind nicht das ganz andere der bürgerlichen Gesellschaft. Sie sind überall zu Hause, in allen Milieus. Sie bedrohen die demokratische Kultur auf unterschiedliche Weise und nicht nur von rechts. Es gibt auch Antisemitismus für links, es gibt in feministischen Kreisen Queerfeindlichkeit, es gibt rassistische Praktiken an der Hochschule and so on. Kurz, es gibt in unseren Reihen gute Gründe zur Selbstkritik, aber darum geht es heute Abend nicht. Genauso wenig geht es um eine Freakshow. Ich werde keine Dämonisierung der neuen Rechten betreiben. Stattdessen suche ich etwas zur Aufklärung eines Netzwerkes beizutragen, dessen Mitglieder sehr versiert darin sind, das gesellschaftliche Klima zu vergiften, Ressentiments zu schüren und aus gesellschaftlichen Verwerfungen Profit zu schlagen. Und jetzt will ich Ihnen zeigen, wie das aussieht. Also zum Programm meines Vortrags. Zunächst lade ich Sie zu einer kleinen Zeitreise ein. Was war eigentlich die Moderne? Und hier lässt sich erklären, dass sie von manchen als Zumutung erlebt wird. Im Anschluss daran erläutere ich den Zusammenhang von Rassismus und Rechtsextremismus. Dann skizziere ich einige Ahnherren der neuen Rechten, bevor ich mich ihren Strategien zuwende. Ich schließe mit Bemerkungen zu Flucht, Migration und Menschenwürde. Und komme zum ersten Punkt, zur Moderne. Für die Moderne ist charakteristisch, dass die Gegenwart zusammenschrumpft. Die Gegenwart wird als Übergang in eine bessere Zukunft wahrgenommen. Die Ungeduld, die damit einhergeht, wird etwa von Immanuel Kant verkörpert. In einer seiner geschichtsphilosophischen Schriften wandte sich der Aufklärungsphilosoph gegen die Annahme, jetzt Zitat Kant, dass es bleiben werde, wie es von jeher gewesen ist. Ende des Zitats. Kant vertritt also die Überzeugung, nur weil es so ist, wie es uns jeden Tag demonstriert wird, muss es nicht so bleiben. Die Gegenwart, das kommt hier zum Ausdruck, wird zum Ausgangspunkt einer besseren Zukunft. Das epochale Ereignis war denn auch die Französische Revolution. Hier zeigte sich auf eindrucksvolle Weise, dass die gesellschaftlichen Beharrungskräfte überwunden und die verkrusteten Traditionen aufgebrochen werden können. 1789 wurden in Frankreich offiziell alle Privilegien abgeschafft. Offiziell, muss man hinzufügen. Auch Hegel war ein überzeugter Fahnenträger der Revolution. Frei von Nostalgie richtete er den Blick in die Zukunft. Er interpretierte seine Zeit als einen des, Zitat, Übergangs zu einer neuen Periode. Begrüßte die revolutionären Veränderungen. Er sah mit Freuden, dass sich immer mehr, Zitat, Teilchen aus der herrschenden Ordnung lösten, dass diese, Zitat, ins Wanken geriet. Hegel begrüßte die freigesetzte Dynamik, feierte sie in seiner Phänomenologie des Geistes als eine Bewegung von menschheitsgeschichtlicher Bedeutung. Statt die Entfremdung zu beklagen, wie noch Rousseau, begriff er die radikalen Umwälzungen als eine machtvolle Entwicklung, welche in die Zukunft weist und die schlechte Gegenwart vergessen lässt. Der Geist, von dem Hegel sagte, dass er, Zitat, nie in Ruhe ist, sondern in nimmer fortschreitender Bewegung, Ende des Zitats, erwies sich als eine Kraft der Zerstörung. Er destabilisierte die gesellschaftlichen Verhältnisse und demonstrierte, dass das, was lange als vernünftig und natürlich galt, nur mehr gestiftet ist. Die Folge dieser radikalisierten Selbstbefragung waren kaum zu überschätzen und man könnte sagen, bis heute sozusagen sind wir davon noch betroffen, in Anführungszeichen. Also, Traditionen wurden befragt, Autoritäten erschüttert und Dogmen zerstört. Hält man sich dies vor Augen und die ganze Wucht, die damit einhergeht, ja, die Wucht, die das besitzt, hält man sich dies vor Augen, muss es nicht verwundern, dass die von der Moderne ausgelösten Dynamiken nicht von allen begrüßt wurden. Nicht nur die weltlichen und religiösen Autoritäten fürchteten den Furor, der hier freigesetzt wurde, auch die Gruppe der Privilegierten war in Sorge, ihre Bevorrechtigungen und Besitzstände einzubüßen. Also von Anfang an ist die Französische Revolution als hochgradig ambivalent erlebt worden. Ja? Das unterschätzen wir manchmal mit so einem verklärenden Blick irgendwie zurück, aber deshalb will ich daran erinnern. Interessanterweise ist es Hegel selbst, der sich 15 Jahre später als Bedenkenträger erweist. Hatte er in der Phänomenologie noch die Destabilisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse begrüßt und den Status quo als ein Durchgangsstadium zu einem besseren Morgen interpretiert, betrachte er diese Entwicklung in der Rechtsphilosophie nun völlig anders. Sie gelten ihm als eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung. So spricht er in der Rechtsphilosophie von der, Zitat, Schreckenszeit der Französischen Revolution, einer Zeit der, Zitat, Erzitterung, die einem, Zitat, Erdbeben glich, geprägt von Fanatismus und dem Bestreben, alle etablierten Strukturen zu zerstören. Und jetzt sehen Sie, diese beiden Positionen finden Sie schon bei Hegel. Ja, es gibt den frühen in der Phänomenologie und es gibt den späten in der Rechtsphilosophie, Begeisterung über die Französische Revolution und Schrecken vor der Revolution der Französischen. Dieser Befund ist ausgesprochen wichtig. Die Moderne, so der Soziologe Armin Nasee, steht eben nicht nur für, Zitat, produktive Entfaltungsmöglichkeiten, nicht nur für Aufbruchsstimmung und Gestaltung, sondern auch für ein ungeheures Zerstörungspotenzial, das sich in der Verwissenschaftlichung und Industrialisierung des Krieges ebenso zeigt wie in den gesellschaftlichen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts. Ende des Zitats. Gleichwohl gilt, allen Widerständen zum Trotz wurde die Gleichheit zur normativen Signatur der Moderne. Das ist wichtig. Die Gleichheit wurde zur normativen Signatur der Moderne. Was die Declaration of Independence am 4. Juli 1774 feierlich erklärte, that all men are created equal, wurde in der Folge als Gleichheitsversprechen, wichtig, als Gleichheitsversprechen immer wieder erneuert. Und das in einer Welt, die von einer obszönen Ungleichverteilung der Ressourcen geprägt war. Gleichsam wider den Augenschein wurde das Bekenntnis zur Gleichheit aller Menschen bekräftigt. Den besonderen Charakter dieses Bekenntnisses hat Nasee herausgestellt. Die Rede von der Gleichheit des Menschen besitzt einen performativen Charakter. Ich kann das gleich erklären, noch bei Interesse. Sie beglaubigt das, wovon sie spricht. Sie wirbt also dafür, dass Menschen, Zitat, in einer bestimmten Hinsicht als gleich zu betrachten sind. Ende des Zitats. Die Rede von der Gleichheit der Menschen sucht mithin das aktiv zu befördern, wovon sie spricht. Sie will das verwirklichen, was sie zum Gegenstand macht. Das ist der performative Charakter. Wenn wir über das Wetter reden, wir haben keinen Einfluss auf das Wetter. Wir können sagen, meine Güte, was ein Wetter heute. Ja, kalt, regnerisch und so weiter. Ist das Tübingen? So, darüber können wir uns austauschen. Das kümmert den Wettergott, wenn es ihn denn gibt, überhaupt nicht. Diese Rede sozusagen läuft ins Leere. Wenn wir aber von Menschen sprechen, hat das soziale Effekte. Ja, das ist sozusagen der performative Charakter. Das heißt, es gibt Sprechakte, die soziale Folgen haben. Unser Reden über das Wetter hat keine Folgen. Ja? Aber das Reden über Menschen, über Würde oder die wir absprechen, hat Folgen. Deshalb geht es um das Gleichheitsversprechen. Deshalb geht es um diese performative Dimension, wenn wir von der Gleichheit von Menschen sprechen. Also wir tun so, als ob, ja, wir betrachten jemanden als gleich, als müssten sie sozusagen kursiv setzen. Damit komme ich zum zweiten Kapitel oder zum zweiten Absatz, zum Verhältnis von Rassismus und Rechtsextremismus. Genau mit dieser Tradition, also mit dieser Tradition auf eine bestimmte Weise von Gleichheit zu sprechen, mit dieser Tradition bricht der Rassismus. Seine Vertreterinnen kündigen das Gleichheitsversprechen auf und gehen zum Universalismus auf Distanz. Sie sehen sich nicht länger einer Denkbewegung verpflichtet, die das Individuum als solches würdigt, ganz unabhängig von seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe, einem Geschlecht oder Ähnlichem. Diesen radikalen Bruch mit der Moderne hat die feministische Politikwissenschaftlerin Birgit Rommelsbacher so präzise wie pointiert beschrieben. Also, Rommelsbacher. Zusammenfassend können wir Rassismus also definieren als ein System von Diskursen und Praxen, die historisch entwickelte und aktuelle Machtverhältnisse legitimieren und reproduzieren. Rassismus im modernen westlichen Sinn basiert auf der, in Anführungszeichen, Theorie der Unterschiedlichkeit menschlicher, Anführungszeichen, Rassen aufgrund biologischer Merkmale. Dabei werden soziale und kulturelle Differenzen naturalisiert und somit soziale Beziehungen zwischen Menschen als unveränderliche und vererbbare Gruppen zusammengefasst und vereinheitlicht. Das nennt sie Homogenisierung. Und den anderen als grundsätzlich verschieden und unvereinbar gegenübergestellt, das nennt sie Polarisierung, und damit zugleich in eine Rangfolge gebracht, also Hierarchisierung. Beim Rassismus handelt es sich also nicht einfach um individuelle Vorurteile, sondern um die Legitimation von gesellschaftlichen Hierarchien, die auf der Diskriminierung der so konstruierten Gruppen basieren. Ende des Zitats. Kommt gleich noch ein zweites. Das ist Birgit Rommelsbacher, Politikwissenschaftlerin. Rassistische Ideologien suchen also die bestehenden Machtverhältnisse zu legitimieren. Sie bekämpfen den Universalismus der Menschenrechte wie auch die Wertschätzung des einzelnen Individuums. Rassistinnen operieren mit Gruppenkategorien und hierarchischen Ordnungsvorstellungen. Gesellschaft gilt ihnen als jene Kampfzone, davon war ja schon die Rede, in der Gruppen unterschiedlicher Wertigkeit aufeinandertreffen und ihren Rang aushandeln. Gerade weil damit deutlich wird, dass es sich bei Rassismus und Rechtsextremismus, und darum geht es ja im Zentrum unseres Instituts und der Ringvorlesung, um verwandte Phänomene handelt, ist nun Rommelsbachers Verhältnisbestimmung so wertvoll. Also wie verhalten sich jetzt Rassismus und Rechtsextremismus zueinander? Der Rechtsextremismus kann als eine politisierte Form des Rassismus verstanden werden, changierend zwischen einer eher nationalistisch und einer eher rassistisch argumentierenden Variante. Als natürlich gilt für sie eine Hierarchie zwischen unterschiedlichen Völkern wie die zwischen unterschiedlichen Rassen. Der Rechtsextremismus ist eine politische Ideologie, die ihre gesellschaftliche Vorstellung auch umsetzen möchte, während der Rassismus eher ein kulturelles Phänomen ist, das Werte, Normen und Praxen in der Gesellschaft prägt. Das bedeutet, dass es zwar Rassismus ohne Rechtsextremismus gibt, nicht aber Rechtsextremismus ohne Rassismus. Ende des Zitats. Daraus folgt: Rassismus und Rechtsextremismus sind keine Totengräber der Moderne. Das Verhältnis ist komplizierter. Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Transfeindlichkeit und eben der Rechtsextremismus müssen als Ideologien betrachtet werden, die enorme Anstrengungen unternehmen, um die Ungleichbehandlung von Menschen zu legitimieren. Anders formuliert: Gerade weil sich das Gebot der Gleichbehandlung allenthalben durchgesetzt hat, eben weil es einen Eingang gefunden hat in zahlreiche Verfassungen, betreiben die genannten Ideologien einen beträchtlichen Aufwand, um ihre ausgrenzende Praxis gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Ja, das heißt also, ich habe von dieser performativen Dimension von der Rede von Gleichheit gesprochen, und diese performative Rede, die hat sich sozusagen auch sedimentiert. Ja, das heißt, die prägt irgendwie Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die prägt sozusagen viele juristische Entscheidungen, die prägt letztlich die normative DNA unserer Gesellschaft. Und weil sie so erfolgreich war, müssen jene, die das bestreiten, einen großen argumentativen Aufwand betreiben. Und genau das wird im Rassismus betrieben, wird im Antisemitismus betrieben und in diesen ganzen Ideologien. Ja, das heißt, sie sehen sich sozusagen einem normativen Einverständnis gegenüber, das sie attackieren wollen. So, wie geschieht das jetzt? Drittes Kapitel, die Ahnherren der neuen Rechten. Damit wird nun deutlich, dass ein strategisches Ziel des Rechtsextremismus darin bestehen muss, die Ungleichbehandlung von Menschen nicht nur zu praktizieren, sondern diese auch zu legitimieren. Ihre Vertreterinnen müssen sich also um die Rechtfertigung ihrer herabwürdigenden, diskriminierenden und ausgrenzenden Praxis bemühen. Sie müssen die willkürlichen Gewaltakte als geboten, als notwendig und vernünftig ausflaggen. Dies ist der zentrale Grund, weshalb sich die neue Rechte auf eine Vielzahl autoritärer Denker bezieht. Diese liefern die entscheidenden Begriffe und Konzepte. Manche dieser Ahnherren der neuen Rechten, wie etwa Karl Schmitt und Ernst Jünger, sind einer größeren Öffentlichkeit bekannt, sicherlich auch hier, gar keine Frage. Andere, wie der italienische Philosoph Julius Evola und der französische Autor Alain de Benoist, wohl eher nur Fachwissenschaftlerinnen geläufig. Um Ihnen zu verdeutlichen, mit welcher Verachtung die Theoretiker aus dem frühen 20. Jahrhundert auf die Tradition der Moderne blicken, genügt ein einziger Satz. Er stammt aus der Feder von Karl Schmitt. Und er lautet, wer Menschheit sagt, will betrügen. Darüber könnte man es jetzt länger austauschen. Wer Menschheit sagt, will betrügen. Für den Staatsrechtler war die Rede von Humanität, von Menschenrechten, von der Menschenwürde und der Menschheit nur eine Ausflucht. Es waren wertlose Phrasen, völlig ungeeignet, um Orientierung zu stiften in jenen Momenten, in denen es gilt, sich im Kampf zu bewähren. Statt die Werte der Zivilität zu bemühen, gelte es sich für den Kampf zu rüsten. Anders formuliert, statt noch länger von Kompromissen und Interessenausgleich zu sprechen, von Bündnissen und Kooperation, gelte es, sich für die Auseinandersetzung zu präparieren und den Feind zu markieren. So heißt es in Schmitts Schrift, der Begriff des Politischen, und das ist ein Kulttext für die neue Rechte, die 27 erscheint. Die spezifische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückzuführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Politisches Denken und politischer Instinkt bewähren sich theoretisch und praktisch an der Fähigkeit, Freund und Feind zu unterscheiden. Die Höhepunkte der großen Politik sind zugleich die Augenblicke, in denen der Feind in konkreter Deutlichkeit als Feind erkannt wird. Ende des Zitats. Für Ausgleich und Kompromiss ist hier kein Platz. Folgt man dieser Freund-Feind-Logik, läuft alles auf ein brutales Entweder-Oder hinaus. Ich oder er, wir oder sie. Humanität, Menschheit, Universalismus sind dann nur noch Ablenkungsmanöver. Es sind Begriffe, die an eine Zeit erinnern, die vergangen ist. Schmitt ruft gleichwohl zu den Waffen. In Ernst Jünger besaß Schmitt einen Weggefährten. Nur ein Jahr zuvor, 1926, hat Jünger seine Schrift »Das Sonderrecht des Nationalismus« publiziert. Auch hier werden die Werte des Universalismus mit Hohn und Spott bedacht. Bei Jünger klingt das wie folgt. Wir Nationalisten glauben an keine Wahrheiten. Wir glauben an keine allgemeine Moral. Wir glauben an keine Menschheit als ein Kollektivwesen mit zentralem Gewissen und einheitlichem Recht. Wir glauben vielmehr an ein schärferes Bedingtsein von Wahrheit, Recht und Moral durch Zeit, Raum und Blut. Wir glauben an den Wert des Besonderen. Ende des Zitats. Ich habe Schmitt und Jünger auch deshalb so ausführlich zitiert, damit Sie ermessen können, wie entschlossen sich die Vertreter der konservativen Revolution von den Werten eines zivilisierten Umganges lossagen. Um das zu verstehen, genügt indes ein Blick auf das Adjektiv zivil. Zivil verweist nicht nur auf Regeln des Anstandes, sondern ist auch der Gegenbegriff zu militärisch. Und eben dies ist für Karl Schmitt und Ernst Jünger der Fall. Obwohl der Erste Weltkrieg schon seit mehr als einem Jahrzehnt beendet ist, wähnen sie sich noch immer in kriegerischen Zeiten. Und hier gilt, statt noch länger mit Individuen zu rechnen oder gar der ganzen Menschheit, gilt es mit einer einfachen Opposition zu arbeiten, eben mit Unterscheidung in Freund und Feind. Es gilt, der Einebnung aller Unterschiede zu begegnen. Es gilt, der Nivellierung von Differenzen entgegenzutreten. Es gilt, jene Ordnung wieder zu errichten, welche von der Französischen Revolution hinweggespült wurde. Es gilt, jene Hierarchien wieder zu errichten, die der Moderne zum Opfer fielen. Dafür sprach sich auch der italienische Philosoph Julius Evola aus. Dieser hielt in einem Aufsatz aus dem Jahr 1933 fest, ich zitiere, die Welt ist Kosmos und nicht Chaos. Insofern sie, gleich einem vollkommenen Organismus, aus einer Vielzahl wohldifferenzierter und unauswechselbarer Teile und Funktionen herausgebildet ist, auf solchem Wege gestaltet sich auch die Grundlage für eine hierarchische Ordnung in der Familie, der Gens, der Stadt und schließlich im Reich selbst, eine Hierarchie, die sich nicht durch Gewalt und Unterdrückung, sondern spontan aus der Anerkennung der Naturunterschiede zwischen Menschen, Geschlechtern und Rassen herausbildete. Ich fasse zusammen. An die Stelle eines horizontalen Denkens soll das vertikale Denken treten. Rang und Ordnung müssen rehabilitiert, Eliten wieder eingesetzt und Grenzen markiert werden. Das eigene muss dem Fremden entgegengesetzt und entschlossen verteidigt werden. Kurz, Natur statt Kultur, Tribalismus statt Universalismus, kriegerisches Pathos statt humanistischer Bekenntnisse. Damit komme ich zu Absatz 4, Metapolitik und Kulturkampf. Ruft man sich in Erinnerung, dass Schmidt, Jünger und Evola ihre Texte vor fast 100 Jahren verfassten und interessiert sich dafür, wie sich die Akteure der neuen Rechten für die aktuellen Auseinandersetzungen vorbereiten, lohnt es sich, einen Blick nach Frankreich zu werfen. Hier entstand in den 1970ern, in den frühen 70ern, die Nouvelle Droite, also die neue Rechte. Eine der Schlüsselfiguren ist der Philosoph Alain de Benoist. Er hat nicht nur maßgeblich zur Verbreitung des Labels neue Rechte beigetragen, also das Branding betrieben, sondern auch strategische Konzepte entwickelt, auf die noch heute zurückgegriffen wird. Erhellend ist in dieser Hinsicht der Beginn seiner Schrift Kulturrevolution von rechts. Hier sehen Sie das Cover, ist in einem deutschen Verlag in der Übersetzung erschienen, 85. Sie beginnt wie folgt, also dieses Buch beginnt wie folgt. Die alte Rechte ist tot, sie hat es wohl verdient. Ende des Zitats. Statt sich länger mit den Gründen für das Ableben der sogenannten alten Rechten zu befassen, sie war schlecht organisiert, hatte keine Theorie, weder Wille noch Ziel, so Benoist, betreibt er schon auf den ersten Seiten das, was man mit Carl Schmitt Feindmarkierung nennen kann. Es gilt, den Feind zu identifizieren, seine Merkmale zu studieren. Und dies, um vorbereitet zu sein, um ihn vernichtend schlagen zu können. Wer ist nun der Feind? Dazu führt Benoist aus. Das heißt, dass in meinen Augen der Feind nicht die Linke oder der Kommunismus oder die Subversion ist, sondern schlichtweg jede egalitäre Ideologie, deren religiöse oder weltliche, metaphysische oder angeblich wissenschaftliche Formulierungen seit 2000 Jahren nicht aufgehört haben, Blüten zu treiben, wovon die Ideen von 1789 nur ein Entwicklungsabschnitt waren. Entweder nimmt man einen anti-egalitären Standpunkt ein, der impliziert, dass man die Menschen nicht nach der bloßen Tatsache ihres Vorhandenseins auf der Welt beurteilt, sondern nach ihrem Wert, den man den nach ihren persönlichen Tätigkeiten angemessenen Kriterien und den spezifischen Charakteristika der Gemeinschaft einschätzt, denen sie angehören. Oder man stellt sich auf einen egalitären Standpunkt, der einen politischen Kosmopolitismus und philosophischen Universalismus impliziert. Ende des Zitats. Das ist hinreichend klar, die Feindmarkierung bedarf keiner Erläuterung. Deutlich ist auch, wie anschlussfähig dies für Rassismus und Eugenik ist. Fraglich ist allein, wie der Feind bekämpft, wie die verhassten egalitären Ideologien überwunden werden sollen. Bei der Beantwortung dieser Frage zeigt sich ein Charakteristikum der neuen Rechten. Sie kennen keinerlei Berührungsängste. Sie beschränken sich bei ihren Lektüren durchaus nicht auf die Autoren der konservativen Revolution. Kaum weniger wichtig sind marxistische Autoren und linke Intellektuelle. Deren Lektüre erweist sich für die Ausarbeitung strategischer Konzepte sogar als ungleich wertvoller als ein erneuter Blick in die Schriften von Schmidt und Co. Es ist diese Suchbewegung, die Benoist zu dem italienischen Marxisten Antonio Gramsci führt. Er entdeckt in dessen Gefängnisheften genau das, was er bei französischen Rechten stets vermisst hatte. Zitat, ohne präzise Theorie kein wirksames Handeln, so Benoist. Gramsci, der von italienischen Faschisten verfolgt und schließlich ins Gefängnis verbracht wurde, hatte während seiner langjährigen Inhaftierung darüber nachgedacht, wie es italienischen Linken gelingen könne, aus der Defensive zu kommen und wieder zur dominanten politischen Kraft zu werden. Gramsci arbeitete mithin an Strategien, die es ermöglichen sollten, die politischen Kräfteverhältnisse zu verändern und die Macht zu erringen. Genau jene strategischen Überlegungen sind es, die Benoist entdeckt und sich nun aneignet. Anders formuliert, Benoist liest Gramsci von rechts, sucht also der neuen Rechten jene theoretische Unterfütterung zu verschaffen, derer sie bedürfe und die er so vermisst. Benoist kapert also gleichsam Gramsci, bedient sich seiner Überlegung, um die neue Rechte für die Kämpfe um die politische Vorherrschaft auszurüsten, um sie kampffähig zu machen. Das klingt wie folgt, Zitat, also das ist jetzt Benoist. Eines der Dramen der Rechten ist ihre Unfähigkeit, die Notwendigkeit zu begreifen, dass auf lange Frist geplant werden muss. Die französische Rechte hat die Bedeutung von Gramsci nicht erkannt. Sie hat nicht gesehen, wodurch die kulturelle Macht den Staatsapparat bedroht, wie diese kulturelle Macht auf die impliziten Werte einwirkt, um die herum sich der für die Dauer der politischen Macht unverzichtbare Konsens kristallisiert. Sie ist sich nicht darüber im Klaren, dass der politische Frontalangriff die Früchte des ideologischen Stellungskrieges erntet. Ende des Zitats. Mit anderen Worten, die Linke war der alten Rechten auch deshalb überlegen, weil sie auf eine ausgearbeitete Theorie zurückgreifen konnte, weil sie langfristige Ziele verfolgte und über geeignete Strategien verfügte. Nichts davon besaß die Rechte, so Benoit. Dieses Manko gilt es zu überwinden. Und bei diesem Projekt, also der Gründung der neuen Rechten, kommen wir den Schriften Antonio Gramscis zentrale Bedeutung zu. Innerhalb der Gramsci-Forschung wird das, was Benoit betrieb, mit einiger Skepsis betrachtet. Der Zugriff auf dessen Schriften sei höchst selektiv, simplifizierend und rein strategisch motiviert. Das ist sicherlich richtig, aber ebenso richtig ist auch, dass Benoits Kalkül aufging. Es gelang ihm tatsächlich, die intellektuelle und Theoriefeindschaft, die für weite Teile der Rechten typisch war, zu überwinden und sie mit einem Set von Begriffen und Theoremen auszustatten. Es gelang Benoit, die neue Rechte für die hegemonialen Kämpfe zu präparieren und sie zu einer gefährlichen politischen Größe zu machen. Im Zentrum steht dabei der Begriff der Metapolitik. Dieser Terminus verdankt sich der Beobachtung, dass ein politischer Machtwechsel auf dem Gebiet der Kultur vorbereitet werden muss. Über alltägliche Praktiken muss der Griff zur Macht angebahnt werden. Zu diesem Zweck müssen entsprechende Begriffe etabliert, Bilder geprägt und Narrative in Umlauf gebracht werden. Es ist also zwingend, Einfluss auf die Gestimmtheit von politischen Debatten zu nehmen, die Art und Weise zu moderieren, in der Phänomene wahrgenommen, Sachverhalte thematisiert, Diskussionen geführt werden. Daher konzentriert sich die neue Rechte darauf, so Thomas Wagner in einem wichtigen Buch, Zitat, Werte, Bilder und Themen zu popularisieren, die mit der bestehenden Ordnung brechen, Ende des Zitats. Ganz in diesem Sinne hielt Benoit fest, Zitat, von dieser Warte aus gesehen ist die Besetzung einer Redaktionsstelle oder gar die Ausstrahlung einer Fernsehserie von größerer Bedeutung als die Wahlparolen einer Partei. Ende des Zitats. Was hier vielleicht noch abstrakt und technisch klingt, ist in den vergangenen Jahren von Vertreterinnen der neuen Rechten ausgearbeitet worden. Götz Kubitschek und Benedikt Kaiser, aber auch Martin Sellner, Martin Lichtmessen, Caroline Sommerfeld übersetzen das, was Benoit theoretisch entwickelt hatte, in praktische Politik. Sie entwickeln Strategien, um die rechtsstaatliche Ordnung zu überwinden und an deren Stelle eine neue zu etablieren. All das wird offen diskutiert, all das lässt sich nachlesen. Ein Schlüsseltext ist der bereits erwähnte Essay Selbstverharmlosung. Hier erläutert Kubitschek drei Methoden, die zur Anwendung kommen müssen, um das anzubahnen, was Martin Sellner, das ist so der Posterboy der Identitären in Österreich, also was Martin Sellner den Regime-Change von rechts nennt. Also wenn man das betreiben will, diesen Regime-Change von rechts, ja, welche Strategien müssen zum Einsatz kommen? Und jetzt nennt Kubitschek drei in einem Text, der frei zugänglich verfügbar ist. Ja? Selbstverharmlosung in der Sezession, können Sie in 2 Minuten irgendwie abrufen. Und jetzt zeige ich Ihnen drei Strategien. Die erste lautet Raum gewinnen. Und das ist jetzt Otto und Kubitschek. Die eine Methode besteht darin, in Grenzbereichen des gerade noch Sagbaren und Machbaren provozierend vorzustoßen und sprachliche oder organisatorische Brückenköpfe zu bilden, zu halten, zu erweitern und auf Dauer zum eigenen Hinterland zu machen. Die Sprache erweitert sich um neue Begriffe, das Argumentationsrepertoire um neue Verknüpfungen, die Wahrnehmung um neue Benennungsmöglichkeiten. Strategie Nummer 1, Raumgewinn. Nummer 2, verzahnen. Verfügt der Gegner über die größeren Kräfte, das ist jetzt erstmal von mir referierend, muss es darum gehen, die Auflösung klarer Fronten zu betreiben. Ein Zitat, unklares Lagebild zu erzeugen. Kubitschek weiter. Sprachlich kann man dadurch verzahnend vorstoßen, dass man zitiert und auf Sprecher aus dem Establishment verweist, die dasselbe schon einmal sagten oder wenigstens etwas Ähnliches. Verzahnen bedeutet auch, eine provozierende Sache nie ungeschützt zu unternehmen und nie alleine zu weit vorstoßen, sondern stets darauf zu achten, dass diejenigen, die nicht weit entfernt sind, den Anschluss halten. Das ist die Variante Nummer 2. Strategie Nummer 3, Selbstverharmlosung. Diese Methode reagiert auf die emotionale Barriere, die viele davon abhält, sich rechten Parteien und Bewegungen anzuschließen. Diese Barriere muss genommen, die Hemmungen müssen überwunden werden, so Kubitschek. Selbstverharmlosung beschreibt die Methode, Zitat, die Vorwürfe des Gegners durch die Zurschaustellung der eigenen Harmlosigkeit abzuwehren und zu betonen, dass nichts von dem, was man fordere, hinter die zivilgesellschaftlichen Standards zurückfalle. Und Sie müssen nur einmal die Tageszeitung aufschlagen und nur einmal zum Beispiel die Berichterstattung über Österreich beschalten und dann werden Sie genau das irgendwie sehen. Das beschreibt genau, was diese Tage passiert. Ich komme zum fünften und zum letzten Punkt, Flucht, Migration und Menschenwürde. Von heute aus betrachtet muss man konstatieren, das, was Alain de Benoist in den späten 1970er Jahren im Anschluss an Gramsci entwickelte und von Götz Kubitschek und anderen fortgeführt wurde, ist höchst erfolgreich und es ist brandgefährlich. Das gilt für unterschiedliche Bereiche. Am deutlichsten sichtbar wird dies in der Debatte um Flucht und Migration. Diese wird nicht erst seit 2015 semantisch aufgeladen, dramatisiert, mit apokalyptischen Bildern ausgemalt und zur ultimativen Bedrohung dessen stilisiert, was Kubitschek und Co. das deutsche Volk nennen. Grundiert wird diese Debatte von der Verschwörungserzählung des großen Austausches. Das ist eins dieser Narrative, ne, deren es bedarf. Erfunden wurde sie von dem französischen Schriftsteller Renaud Camus, der mit Albert Camus, das sei hinzugefügt, nichts zu tun hat. Als Grand Remplacement bezeichnet er den systematischen, von langer Hand geplanten Austausch der weißen, autochthonen Bevölkerung durch Migrantinnen, insbesondere Muslime. So abwegig diese Behauptung klingt und so absurd sie ist, sie verfängt. Nicht nur in Frankreich, sondern auch im englischsprachigen und im deutschsprachigen Raum. So hält Sellner, der für die deutsche Fassung von Revolte gegen den großen Austausch ein Nachwort verfasst hat, fest, und jetzt ist wichtig, das schreibt im Jahr 2000, also das ist publiziert im Jahr 2019. Das heißt, Sie können davon ausgehen, das ist mindestens 2018 geschrieben worden, ja, und das sind 6 Jahre zurück. Und jetzt sage ich Ihnen das Zitat. Die Verschärfung aller negativen Symptome von Multikulti, der bevorstehende Zusammenbruch der Flüchtlings- und Integrationslüge erzeugt einen echten Bewusstseinssprung in weiten Teilen der Bevölkerung. Das Overtone-Window verschiebt sich jeden Tag in unsere Richtung. Achtung, gestern Unsagbares wird heute salonfähig. 2019 geschrieben. Patriotische Kampfvokabeln wie Festung Europa gehen in den Sprachgebrauch der Politik ein. Die Verantwortlichen müssen zurückrudern. Erstmalig wird eine Obergrenze der vorher per se so unendlich guten Masseneinwanderung und vielfach angedacht. Ende des Zitats, Martin Sellner. Heute, 5 Jahre später, seit wir 2025 haben, kommt man nicht umhin festzustellen, dass Sellner mit seiner Einschätzung richtig lag. Und man muss konstatieren, dass sich der Ton der Debatte zwischenzeitlich deutlich verschärft hat. Begriffe wie Obergrenze werden auch längst von Vertretern des linken politischen Spektrums verwendet. Das Overtone-Window, den Terminus kennen möglicherweise nicht alle, also das ist der Rahmen dessen, was als sagbar gilt, als vernünftig und geboten, hat sich immer weiter nach rechts verschoben. Das, was noch sagbar ist, wofür sie nicht attackiert werden, was vernünftig, was geboten, ja, was sozusagen hinnehmbar gilt, das wird immer weiter nach rechts verschoben. Daran, also an dieser Verschiebung ja, der politischen Diskurse, hat nicht einmal das Potsdamer Treffen etwas geändert, das vor genau einem Jahr von dem Recherchekollektiv Korrektiv aufgedeckt wurde. Zur Erinnerung, im Herbst 2023 trafen sich Vertreterinnen der AfD, Angehörige der Werteunion und Finanziers der rechtsextremen Szene, um einem Vortrag von Martin Sellner zu lauschen. Dieser stellte seinen Masterplan zur Remigration vor. Kurz danach, im Frühjahr 2024, kam es zwar zu den größten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik, also manche haben mehr als 3 Millionen gezählt, die auf die Straße gingen, die sich gegen rechtsextreme Hetze aussprachen und ihre Solidarität zeigten. Aber den politischen Diskurs hat es, so scheint es, nicht verändert. Es hat den Rechtsruck nicht aufgehalten, nach meiner Einschätzung. Wenn ich falsch liege, überzeugen Sie mich, es würde mich freuen. Hatte Horst Seehofer, seinerzeit Innenminister, schon 2018 in der Migration die, Zitat, Mutter aller Probleme ausgemacht, folgt im Sommer 2024 Olaf Scholz, der als Kanzler, Zitat, Abschiebung im großen Stil ankündigte, und Friedrich Merz, Kanzlerkandidat der Union, verkündete in einem Bierzelt, Zitat, nicht Kreuzberg ist Deutschland, Guillermoos ist Deutschland. Auch Letzteres ist kein Ausrutscher, sondern bedient ein neurechtes Narrativ. dazu die Soziologin Gesa Lindemann, Zitat, derzeit entfalte der Gemeinschaftsgedanke in Form des Ethnopluralismus eine neue Strahlkraft, die bis in die bürgerliche Mitte hineinreicht. Wenn der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz verlautbart, nicht Berlin sei Deutschland, sondern das Volksfest Gilamoos im bayerischen Ort Abensberg, appelliert er an ein ethnisch identitär, gemeinschaftlich geschlossenes Deutschland. Das entspricht recht genau der Denkfigur, die Alain de Benoist in seinem Buch Aufstand der Kulturen entwickelt. Ende des Zitats. Und es geht weiter, immer weiter. Der Terror des Assad-Regimes in Syrien war erst wenige Tage beendet, als die Debatte um die Rückkehr von syrischen Kriegsflüchtlingen anhob. An vorderster Front Jens Spahn. Am 9. Dezember präsentierte er bei NTV seine neueste Idee. Jeder syrische Kriegsflüchtling solle einen Freiflug in seine Heimat erhalten, sowie 1.000 Euro Handgeld. Ich verzichte darauf, das zu kommentieren und komme zum Schluss. Ich will abschließend dafür werben, sich nicht auf die Debatte um Flucht und Migration zu beschränken. Was sich hier wie unter einem Brennglas beobachten lässt, ist eben nicht singulär. Der Kulturkampf der neuen Rechten beschränkt sich nicht auf die Dämonisierung von Geflüchteten und Migrantinnen. Wenn Remigration als Ultima Ratio geschildert wird, als natürliche Abstoßungsbewegung eines intakten Volkskörpers, dann ist das infam. Aber es sollte nicht den Blick darauf verstellen, dass der Kulturkampf längst an weiteren Fronten geführt wird. Wenn Bildungseinrichtungen attackiert und Gedenkstätten diffamiert werden, wenn Kultureinrichtungen diskreditiert und den neurechten Lektürekreisen die deutsche Literatur neu angeeignet werden, dann folgt das einer Strategie und ergibt ein größeres Bild. Dieses zeigt die neue Rechte in ihrem erbitterten Kampf gegen eine liberale, pluralistische, freie und rechtsstaatliche Gesellschaft. Damit bin ich wieder bei meiner ersten Folie. Götz Kubitschek, der gerne das schwarze Hemd der Faschisten trägt, sprach in der ihm eigenen martialischen Rhetorik von der, Zitat, Ausweitung der sprachlichen, finanziellen und strukturellen Kampfzone. Benedikt Kaiser gibt sich bürgerlich, tritt konziliant auf, verfolgt aber dieselbe Agenda und setzt darauf, dass die neurechten Begriffe und Narrative, Zitat, in den Alltagsverstand einsickern. Wie das funktioniert und welches Kalkül im Hintergrund steht, habe ich zu erläutern versucht. Das war mein Beitrag zu unserer Ringvorlesung. Und ganz zum Schluss noch ein kleiner Nachtrag. Für den Fall, dass Sie sich nun fragen, was daran bildungstheoretisch war, sei kurz festgehalten. Die Pädagogik ist ein Kind der Moderne. Sie sucht die Gegenwart auf eine bessere Zukunft zu überschreiten. In ihr artikuliert sich die Hoffnung, dass sich in den Lauf der Dinge eingreifen lässt und dass sich die Dinge zum Besseren wenden lassen. Die moderne Pädagogik ist selbst ein emanzipatorisches Projekt. Sie hält es mit Hegel. Zitat, es gehört der Bildung, dass ich als allgemeine Person aufgefasst werde, worin alle identisch sind. Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener ist und so fort ist. Und Hegel setzt hinzu, dies Bewusstsein ist von unendlicher Wichtigkeit. Ende des Zitats. Für eine moderne, gesellschaftskritische Pädagogik ist da die Menschenwürde nicht verhandelbar. Eine moderne, gesellschaftskritische Pädagogik, die ihren Namen verdient, steht an der Seite des Einzelnen. Sie ist gegenhegemonial. Zu ihren wichtigsten Aufgaben zählt die Analyse und Kritik von Ideologien der Ungleichwertigkeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ganz kurz, das sind jetzt vier Bücher zum Einstieg. Das sind also jetzt vier Bücher, die ich Ihnen wirklich alle vier empfehlen würde. Links Thomas Wagner, Die Angstmacher, 1968 und die neuen Rechten. Das ist jemand, der auch die Leute besucht. Ja, also der, wenn Sie am O-Ton Kubitschek oder Kosica und so weiter interessiert sind, der sozusagen besucht irgendwie diese Leute und interviewt die. Ja, und liefert dann auch eine tolle Analyse. Intellektuelle Rechtsextremisten ist 2022. Das ist so vielleicht die kürzeste Variante, 150 Seiten. Schmucklos irgendwie geschrieben, präzise, genau. Also da werden Sie an die Hand genommen und wird Ihnen dann das Phänomen sozusagen irgendwie aufgefaltet. Rechte Ränder ist eher ein Band, da könnten Sie sagen, da könnten Sie blättern, das ist ein Sammelband, relativ umfangreich, Verbrecherverlag. Und ganz rechts, die Erzählgemeinschaft der neuen Rechten, Dissertation, ist sozusagen 24 publiziert, eine Diskursanalyse von verschiedenen Narrativen der neuen Rechten. Und der Kollege arbeitet an der Uni Tübingen, habe ich bei der Vorbereitung entdeckt. Okay, das war's von mir erstmal.
Das war der Erziehungswissenschaftler Markus Rieger-Ladig über das Weltbild der neuen Rechten. Er hat seinen Vortrag am 8. Januar 2025 in Tübingen gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Studium Generale – Rechtsextremismus – Erforschen und Entgegentreten. Organisiert hat diese Vorlesungsreihe das Institut für Rechtsextremismusforschung IREX an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Markus Rieger-Ladig ist selbst einer der Organisatoren der Reihe. Habt ihr Lust auf Hörsaal Live? Ihr könnt uns nämlich live erleben demnächst, und zwar in Halle beim Silbersalz Science and Media Festival. Das findet statt am 31. Oktober, der Eintritt ist frei und ihr könnt einfach vorbeikommen. Den Link zum Festival und alle Infos, die findet ihr bei uns auf der Website und in den Shownotes. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.